Liebe Lea, hättest du das mal vorher angeboten? So vor, was weiß ich, ich glaube 3 Jahren hätte ich es gebraucht. Da war ich auch bei meinem Hausarzt und wir hatten so eine kleine Auseinandersetzung. Es ging darum, ob ich eine bestimmte Medizin nehme oder nicht. Und dann kamen da so komische Untertöne. Ich sage, hören Sie mal, ist er jetzt mal ein bisschen ruhiger. Sie könnten mein Sohn sein. Also von daher, gut, sagt er, heute noch eine Behandlung, dann suchen Sie sich einen neuen Hausarzt, weil das Vertrauensverhältnis wäre zerrüttet. Geht das so schnell? Na, wenn das für die Öffentlichkeit ist, wenn nicht, machen wir es später.
Also wenn du das zu mir gesagt hättest, hätte ich gesagt, ich wäre gerne Ihre Tochter.
Okay, darauf ist er leider nicht gekommen. Und da habe ich gesagt, nur, machen Sie mal halblang hier. Ich sage, such mir keinen neuen Arzt, dafür habe ich überhaupt keine Zeit. Und ich sage, geht ja nur. Und dann haben wir uns wieder vertragen und seitdem geht das dann auch. Aber es war schon so ein bisschen dicke Luft im Raum, also könnt ihr euch ja vorstellen. Und so ist das ja manchmal, dass dort, wo Menschen aufeinandertreffen, es so dicke Luft gibt. Wir haben ja in der vergangenen Woche darüber geredet, dass wir ein Wohlgeruch Christi sind, also vor Gott ein Wohlgeruch Christi sind. Und ja, ich glaube, da ist das, hat er nicht so richtig wahrgenommen, diesen Wohlgeruch. Der Apostel Paulus hat das ja so beschrieben, den Korinthern, was das Evangelium ist und dass das genau das meint. Und wir wollen uns jetzt in den nächsten Wochen, ich hatte das ja schon so ein bisschen auch angekündigt, auch damit beschäftigen, wie das eigentlich funktioniert, dass man ein Wohlgeruch Christi wird. In der vergangenen Woche haben wir uns ja schon so ein bisschen darauf eingelassen, aber das wird jetzt in dieser Woche, auch in den nächsten Wochen dann weitergehen und wir werden uns auch in der Bibelstunde damit beschäftigen. Das haben wir auch am vergangenen Donnerstag gemacht und dieser Text, den wir hier im Gottesdienst hatten aus dem 2. Korintherbrief, der ist ja schon auch wirklich eine Herausforderung gewesen, aber es ist immer wieder schön, da so einzutauchen und wahrzunehmen und zu entdecken, wie schön eigentlich Heilige Schrift ist. Heute, ihr habt das ja beim Thema schon gelesen, geht es darum vom Lohn des Gebets. Damit wollen wir uns beschäftigen und das soll uns ein bisschen beschäftigen. Und zuallererst ist die Frage bei dem Gebet eine, ich sag mal, ganz wesentliche. Die Frage des Gebets lautet, was ist eigentlich die maßgebliche Wahrheit oder die dich prägende Wahrheit für dein Leben? Darum geht es im Gebet. Was ist eigentlich das, was dir Mitte und Maß gibt? Was ist eigentlich die ausschlaggebende Wahrheit für dich und für dein Leben? Wir sind ja sehr schnell dabei, dass wir sagen, ja, natürlich Gott und wir sind ja Christen und ja, das ist auch, ist auch bestimmt nicht verkehrt. Aber das hat so etwas, ja, wie so ein Automatismus, als wäre diese prägende Wahrheit etwas, was im Taufwasser vielleicht rumschwimmt und wenn ich dann da herauskomme, ist das auf einmal das, was mich prägt und was mich ausmacht. Aber leider so einfach ist es nicht. Und es geht mir nicht darum, kommt man in den Himmel, kommt man nicht in den Himmel. Das ist dabei nicht die Frage, sondern es geht wirklich darum, was ist eigentlich das, was mich prägt in meinem Leben? Was ist das, was mich ausmacht? Und da muss man eben erstmal auch vor Augen haben, um diese Frage beantworten zu können. Und da muss man eine Vorstellung davon haben, was der Mensch eigentlich ist. Und wir hatten das ja auch vor kurzem erst, dass der Mensch eben für mich eigentlich wie ein Gefäß ist. Und ein Gefäß, was befüllt werden muss. Und jetzt kann man ja mit so einem Gefäß auch unterschiedlich umgehen. Man kann jetzt sagen, okay, das Gefäß haben wir ja hier auch. Das Eigentliche bei diesem Gefäß ist eben die Äußerlichkeit und das andere ist das Innere. Wir haben ja in unserer Gesellschaft, wenn man diese Frage auf unsere Zeit überträgt, wir haben in unserer Gesellschaft ja, ich sag mal, zwei prägende Systeme gehabt: einmal den Kommunismus und einmal den Kapitalismus. Und der Kommunismus hat ja ganz offen davon gesprochen, also das mit dem lieben Gott könnt ihr vergessen, gibt es nicht, ist alles nur Hokuspokus und so, machen wir einen Haken dran. Also für, ich sag mal, den kommunistischen Mensch, der dem Materialismus dann eben verkündet, ist der Mensch im Endeffekt eigentlich nur eine, oder ist das Wesentliche des Menschen eine Form. Der Kapitalismus ist nicht so weit gegangen, weil der war nicht so doof. Weil der Kapitalismus hat im Endeffekt gesagt, nein, da gibt es schon einen Gott. Also, wollen wir ja gar nicht bestreiten. Aber sagen wir, das ist was für sonntags. Ja, noch nicht mal für den ganzen Sonntag, für den Sonntagmorgen, so ein bisschen für die, die ihn brauchen und so. Aber als bestimmende Wahrheit für dein Leben, naja, komm, lass es sein. Und somit haben eigentlich beide, ich sag mal, Lebensweisen im Endeffekt verkündet, dass das mit Gott im Endeffekt kannst du einen Haken dran machen oder, naja, musst du nicht so wichtig nehmen. Und so sieht es ja auch in unseren kirchlichen Landschaften aus. Gott ist der, den wir am Sonntagmorgen dann mal irgendwie ein bisschen brauchen und vielleicht in einer Notsituation, dann kramen wir ihn irgendwie vor. Aber dass wir Gott danach fragen, was er denn zu dieser oder zu jener Sache zu sagen hätte, auch in meinem ganz persönlichen Leben, das ist ja, fragen wir ja lieber einen Anlageberater, wenn es zum Beispiel darum geht, wie wir unser Geld anlegen sollen. Ja, was will der liebe Gott denn dazu sagen? Fragen wir lieber jemanden, der sich damit auskennt. Und das ist bei vielen Fragen ja so. Und wenn man das so vor Augen hat, merkt man sehr schnell, das, was unser Leben im Außen macht, also was die prägende Wahrheit ist. Natürlich würden wir immer sagen, das ist Gott. Aber wer bestimmt denn, sag mal, deinen Umgang mit dem Geld? Wer bestimmt denn deinen Umgang mit der Sexualität? Wer bestimmt denn die Frage, ob du ein Haus kaufen sollst oder nicht? Gott? Hat der irgendwas dazu zu sagen? Wer bestimmt das denn, welches Auto wir fahren sollen und welchen Urlaub wir machen sollen? Wer bestimmt das denn? Gott? Damit hat er ja nichts zu tun. Das interessiert ihn im Endeffekt ja auch nicht. Es gibt so ein paar Fragen, die sind dann eben wichtig und die verhandeln wir dann irgendwie kurz am Sonntagmorgen. Aber sonst, das hat der Kapitalismus schon sehr geschickt gemacht. Er hat nicht gesagt, Gott gibt es nicht, aber hat am Ende uns dahin gebracht, dass wir das so leben. Naja, mit dem lieben Gott, okay, ganz nett, aber komm, wenn es ernst wird, dann guck mal lieber, dass du ordentlich versichert bist. Und das ist die Frage. Jetzt auch bei der Frage nach dem Gebet, wie sehe ich das denn? Also wir alle würden ja, glaube ich, erstmal sagen, ja, der Mensch ist ein Gefäß, was gefüllt werden muss. Der Mensch ist ein Wesen und das ist das, was mich in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen auch sehr beschäftigt hat. Der Mensch ist ein Wesen, das gefüllt wird und das, was er dann lebt, was er erlebt, das hat dann etwas mit dem zu tun, was in ihn hineingekommen ist. Irgendwie ist das gerade so in unserem Umfeld, dass viele Menschen auch in schwierigen Lebenssituationen sind und das hat eben viel damit zu tun, dass sie eine Prägung mitbekommen haben, die sie, oder man könnte sagen, eine Füllung mitbekommen haben, die sie irgendwie ein bisschen gerade lebensuntüchtig gemacht hat. Keiner von uns würde ja sagen, okay, der Mensch ist eigentlich nur Form, ist nur Materie und es gilt darum, die irgendwie schön zu bilden. Wir alle würden ja sagen, nein, der Mensch ist auch eben dieses Gefäß, was gefüllt werden muss und gefüllt werden will. Und die Frage ist eben, womit wir das füllen. Und wenn es ums Gebet geht, dann geht es genau eben um diese Frage. Dietmar hat es ja gerade schon erzählt, die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, wo die Jünger zu Jesus hinkommen und ihn darum bitten, lehre uns beten. Sie haben das bei ihm irgendwie mitbekommen, dass Gebet in seinem Leben eine wesentliche Bedeutung hatte, fest verankert war, dass er sich Zeiten genommen hat, um immer wieder auch sich da auszurichten. Und natürlich, sie waren auch Männer, die beten konnten. Also sie kamen ja aus dem Judentum, aber irgendwie haben sie gemerkt, bei dir, Jesus, ist da etwas anderes. Und dann kommen sie zu ihm und sagen, lehre uns beten. So lesen wir das dann im Lukas-Evangelium. Das ist dann Kapitel 11. Im Kapitel 6 ist bei Lukas so die Feldrede und bei Matthäus ist es so, dass er im Endeffekt diese Fragestellung, die so bei Matthäus nicht vorkommt, aber mit hineinnimmt in diese Feldrede, die bei Matthäus ja Bergpredigt heißt. Und ich möchte uns jetzt mal, und ich vermute mal, ihr, die meisten oder alle werden diese Verse auch kennen, ich möchte euch jetzt noch mal mit hineinnehmen in, ja, ich sag mal, im Endeffekt diese die Beantwortung dieser Frage, die bei Lukas im Endeffekt nur dann durch das Vaterunser behandelt wird oder beantwortet wird, aber bei Matthäus kommt da noch mal ein bisschen mehr hinzu. Und so lesen wir in Matthäus 6, ab Vers 5. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, um sich vor den Leuten zu zeigen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten. Also das, was uns hier begegnet, wie gesagt, es ist Matthäus, bei Lukas kommt diese Frage vor, die Dietmar auch gestellt hat. Aber was uns hier zuallererst begegnet, ist erstmal eine Antwort, auf die vielleicht ein bisschen merkwürdig daherkommt. Lehre uns beten. Und worüber Jesus als erstes redet, ist ein Ort. Als wenn der Ort jetzt entscheidend wäre. Also als wenn der Ort jetzt der Schlüssel für ein erfülltes Gebetsleben oder ein für sich erfüllendes Gebet wäre. Also dass man sagt, okay, wir müssen immer hier hinkommen, um zu beten, weil, also ist schon irgendwie merkwürdig. Was Jesus hier aufgreift, ist etwas, was wir vielleicht auch kennen, was aber in der damaligen Zeit, es klingt ja auch ein bisschen merkwürdig, dann wohl auch so gang und gäbe war, dass man sich eben irgendwo an die Straßenecke hingestellt hat und gebetet hat. Ich weiß nicht, wer von euch das regelmäßig macht. Vielleicht nimmt er dann vorsichtshalber ein Schild mit, wo dann draufsteht, Ruhe, ich bete. Also für uns ein bisschen merkwürdig, aber damals war das wohl irgendwie so gang und gäbe. Natürlich, in Israel war das auch gang und gäbe, dass man gebetet hat und wo man ging und wo man stand, konnte man auch beten. Und der Vorteil war, die Leute haben es gesehen. Wie gesagt, heute ist das ein bisschen aus der Mode gekommen. Es gibt manchmal so Frömmigkeitsrichtungen, da kommt das dann auch nochmal auch vor. Aber eigentlich machen wir das ja so nicht mehr so in aller Öffentlichkeit. Aber das Interessante ist, Jesus sagt auch eben nicht nur, redet eben nicht nur über die Straßenecken, sondern redet auch über die Synagoge. Also er sagt, das sind Leute, die stehen entweder an der Straßenecke oder in der Synagoge und beten. Und Jesus sagt, ja, kann man machen. Er sagt ja nicht, ist verboten. Er sagt, kann man ja machen. Aber sie haben ihren Lohn dahin. Und jetzt kann man ja drüber nachdenken, worin besteht denn hier der Lohn? Und dann sagt er, du, wenn du betest, dann geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür ab. Und bete dort zu deinem Vater und dein Vater, der im Verborgenen ist und dass der das Verborgene sieht, der wird es dir vergelten. Also irgendwie scheint Gebet irgendwie belohnt zu werden oder man scheint dafür einen Lohn zu bekommen. Der erste Punkt ist, der ja wichtig ist, der Beter entscheidet sich erstmal, dass die maßgebende Wahrheit für das Leben im Innern zu finden ist. Darum betet man. Aber, und das ist das Problem bei dem, der an der Straßenecke und der in der Synagoge betet, dass er das am Ende nicht glauben kann. Weil, und darum geht es ja in diesen beiden Bildern, weil der Mensch ein tief inne sitzendes Bedürfnis hat, tief in sich drin, das war von Anbeginn der Zeit so, das ist in allen Kulturen so, das ist in allen Religionen so. Der Mensch hat ein in sich wohnendes Bedürfnis und das Bedürfnis hatten wir auch schon mal, das Bedürfnis ist, dass ich gesehen werde und dass ich nicht übersehen werde. Das ist ein Bedürfnis, was der Mensch hat. Erfülltes Leben, hat auch etwas damit zu tun, nicht, dass ich möglichst viel habe, das wird uns manchmal auch vorgemacht, dazu später nochmal in den nächsten Wochen, aber ein erfülltes Leben hat eben etwas damit zu tun, dass ich gesehen werde und dass ich nicht übersehen werde. Und das ist eben etwas, was unser Leben, unser aller Leben auch ausmacht, diese Sehnsucht danach. Ich erlebe das gerade in diesen Tagen und Wochen, dass eine, wie soll man das nennen, eine wirklich eine existenzielle Geschichte ist, zum Beispiel in der Politik. Wenn du eben siehst, dass die Leute im Endeffekt dich irgendwie, soll man jetzt sagen, nicht mehr sehen können, nicht mehr sehen wollen. Politik lebt ja davon, dass man gesehen wird. Wir haben das ja gesehen, dass die Plakate da an den Laternenmasten und überall hängen und dann ist man unterwegs, um zu sagen, hören Sie mal, ich bin der und der und das mal, und wählen Sie mich. Und davon lebt Politik, dass man gesehen wird. Und wenn man nicht gesehen wird, dann wird man auch nicht gewählt. Und jetzt hat der Wähler entschieden und hat gesagt, dich wähle ich und dich will ich nicht. Und wenn man jetzt mit den Menschen zusammen ist, die diese Erfahrung gemacht hat, dann merkt man auf der einen Seite, und da entdeckt man immer viel über die Persönlichkeit, wie gehen Menschen eigentlich damit um, wenn sie gesagt bekommen, wir wollen, dass du uns vertrittst, also wenn sie gesehen werden, wenn sie ins Scheinwerferlicht kommen, wie gehen Menschen damit um? Und auf der anderen Seite eben auch, wie gehen Menschen eigentlich damit um? Was macht das mit Menschen, wenn sie auf einmal hören und wahrnehmen, dass sie eben nicht mehr gesehen werden wollen, dass sie eben ja, ihre Karriere in der Politik beenden müssen oder. Man lernt in solchen Zeiten Menschen eigentlich immer so am besten kennen, weil Erfolg und Misserfolg, das sind die großen Fälscher auch im Leben und wie eine Person damit umgeht, zeigt eben auch, was für eine Persönlichkeit er ist und was für eine Persönlichkeit er hat. Wir haben ja gerade die Berlinale und da geht es ja auch dann darum, dass man gesehen wird. Wenn man sich dann so den roten Teppich dann anguckt und die Verleihung dann der Bären und. Man lächelt dann, wenn man sagt, und der beste Schauspieler in diesem Jahr ist, und alle anderen, die auch nominiert waren, müssen ja dann klatschen und freuen sich auch von ganzem Herzen mit, dass der Harald es geworden ist. Das ist... Also müsst ihr nachher noch gratulieren, habt ihr gar nicht mitbekommen oder was? Also das hat man auch eingeübt, das hat man gelernt, dann so zu tun, als ob, aber glauben wir, geht gar nicht darum, was wir glauben, erleben wir das genau so, dass wenn jemand eben neben uns gesehen wird und ich nicht, dass ich mich darüber freue, dass derjenige Ansehen bekommt und ich nicht? Ist immer eine Herausforderung, ist immer schwierig. Jesus, als er seinen Jüngern diese Geschichte erzählt vom Beten und so die Einleitung zum Vater Unser auch bringt, Jesus redet dann von den Heuchlern, die eben an der Straßenecke oder in der Synagoge stehen und so öffentlich beten, die eben gesehen werden wollen. Und dieses griechische Wort, was hier benutzt wird, kann man eigentlich auch übersetzen mit Schauspieler, Schauspielerei. Und das ist ja etwas, was man immer wieder auch erlebt und das, was einem dann begegnet bei diesem Menschen, der gesehen werden will. Was macht er denn? Er spielt mir etwas vor. Er führt irgendwie ein Schauspiel auf. Warum? Weil er ja am Ende will, dass ich klatsche. Er will mich ja beeindrucken. Und das ist die Herausforderung auch in unserem Leben, die ja bis tief in unsere Existenz hineingeht, dass wir gelernt haben von klein auf, dass uns Leute beobachten, uns Leute sehen und dann nach dem, was sie sehen, uns beurteilen. Und dann haben wir es uns eben angewöhnt. Und da muss jetzt, und das geht eben so tief, da muss noch nicht mal einer vor mir stehen und auf mich gucken, sondern ich kann alleine sein und ich spüre diese Augen dann auf meiner Seele, auf meinem Herzen, die dann sagen, oh komm, schon wieder. Damit werden wir groß, das ist das, was uns prägt und das ist das, was uns ausmacht. Und was wir immer wieder versuchen mit unserem Leben ist, dass wir den Augen, die wir vor uns haben oder die uns geprägt haben, dass wir versuchen mit unserem Leben diesen Augen und dem, was dahinter sich verbirgt, zu gefallen, sie zu beeindrucken. Darum machen wir ein Schauspiel. Darum werden wir Schauspieler. Weil wir das Gefühl haben, eben wenn wir, wenn sich wirklich offenbart, was in unserem Gefäß drin ist, dann kriegen wir alles, nur keinen Applaus, dann gewinnen wir alles, nur nicht den ersten Preis, den Bären oder was weiß ich was. Und darum ist das Streben des Menschen immer sehr stark davon eben auch bestimmt, dass er versucht, Ansehen zu bekommen. Vor dem Menschen und vor Gott. Und Jesus sagt, und wenn du dich dann hinstellst, und das ist ja auch das, was Gebet meint, dass ich die Frage stelle, wer gibt mir Ansehen, was schenkt mir Ansehen? Und da sagt Jesus, kein Problem, stell dich an den Straßenrand, an die Kreuzung und bete. Und alle werden sagen, also jetzt hier nicht in Berlin, da hat man dann vielleicht eher ein anderes Problem, dass man sagt, okay, ich rufe mir B112, da müssen wir eben klären. Aber in der damaligen Zeit haben die Leute gesagt, das ist ein frommer und ein gerechter Mann. Hut ab. Und in der Synagoge erst, wenn sie aufgetreten sind, dann haben die Frommen dann geklatscht und gesagt, ach, wie herzergreifend er beten kann. Und Jesus sagt nicht, dass das schlecht ist. Jesus sagt nur, dann hast du deinen Lohn bekommen. Punkt. Dann hast du dein Ansehen bekommen. Punkt. Und wenn du dann so wie Harald eben die Krone gewinnst, ach Harald, ich muss mir irgendwann jemand anders aussuchen, aber okay. Wenn du dann die Krone gewinnst, ja, dann ist super. Dann hat sich das gelohnt. Aber wisst ihr, was das Dumme beim ersten Preis ist? Den gibt es nur einmal. Und der wird auch nur einmal verliehen. Dann wird nicht der zweitbeste Schauspieler gekürt. Dann wird der beste Nebendarsteller gekürt, aber nicht der zweitbeste. Und der zehntbeste, du weißt schon keiner, wer das ist. Das ist das Problem dabei. Jesus sagt, du bekommst deinen Lohn, du bekommst dein Ansehen. Aber was ist eigentlich, wenn dir mal nicht zum Beten zumute ist? Was ist eigentlich, wenn die Leute sagen, was, der betet da? Ich habe doch gestern gesehen, wie der mit seinen Kindern und so weiter und so weiter. Was ist denn dann? Dann ist dein ganzes Ansehen futsch. Dann zerbröselt es dir zwischen deinen Fingern und dann hast du nichts mehr, was dich innerlich dann auch ausmacht, was dir Halt gibt und was dich trägt. Ist dann futsch. Und das ist das Problem, was wir ja auch an vielen Stellen haben. Das ist das, wodurch der Kapitalismus auch funktioniert, dass wir immer und immer wieder versuchen müssen, unser Gefäß zu füllen mit Dingen oder mit versuchen, eben Ansehen zu bekommen, um irgendwie jemand zu sein. Und manchmal gelingt das und manchmal gelingt es nicht. Heute Mittag kam dann die Ines an und sagte, wo ist denn eigentlich diese Vase, die ich von meiner allerbesten Freundin geschenkt bekommen habe? Ich war heute Morgen nach dem Duschen ein bisschen ungeschickt. Und wann wolltest du mir das sagen? Ja, die war dummerweise so kaputt, ich konnte es auch nicht mehr zusammenkleben, so drei Stücke, das geht ja, aber das waren ja irgendwie so um die 100 Teile. Ja. Und dann? Was ist dann mit unserem Ansehen? Was passiert dann mit uns? Und Jesus sagt, Gebet hat nichts damit zu tun, dass du versuchst, irgendjemand oder irgendwas zu beeindrucken, damit du Ansehen bekommst. Es geht im Gebet nicht darum, dass du irgendwie jetzt auf eine fromme Weise dann vielleicht vor den Geschwistern oder vor dem lieben Gott oder vor dir selbst dann an Ansehen gewinnst, indem du sagst, ich bete aber jeden Morgen eine Stunde und abends dann nochmal. Und das ist nicht das, was Gebet meint. Jesus sagt, wenn du betest und weil es um das Innere des Menschen geht, weil es um dein Innerstes geht, sagt er, dann geh in dein Kämmerlein und schließ ab. Beten lernt man im stillen Kämmerlein. Man kann dann auch mal an der Straßenecke, in der Synagoge, in der Gemeinde, bei der Bibelstunde beten, aber beten lernen, wirklich beten lernen, tust du im stillen Kämmerlein oder du veranstaltest etwas anderes. Das ist schon für viele eine Herausforderung, weil das stille Kämmerlein, da wird ihnen Angst und Bange. Keine Zerstreuung mehr, keine Unterhaltung mehr. Es ist still und auf einmal kommen vielleicht die Stimmen aus dem Inneren deines Gefäßes, die diese oder jene Frage stellen. Stille ist etwas, was unsere Kultur verlernt hat, was wir in unserer Kultur verlernt haben. Weil das wäre das Dümmste, was passieren könnte im Kapitalismus, wenn wir merken, dass wir einen Großteil von dem, wonach wir uns Tag und Nacht sehnen und ausstrecken, wir gar nicht brauchen, weil es uns nicht erfüllt. Das wäre blöd. Wenn du beten willst, geh in dein stilles Kämmerlein und schließ ab. Wann warst du zuletzt in deinem stillen Kämmerlein? Und dein Vater, der im Verborgenen ist und der das Verborgene sieht, der sieht dich. Der sieht dich. Und es ist ja ein stilles Kämmerlein, weil es nicht darum geht, in dieser Gebetszeit ihm andauernd zu sagen, kann man machen, das hält ja auch aus, wie großartig er ist und wie schön er ist und wie alles kann man machen. Aber das ist nicht das, worum es im Gebet geht. Ich sage mal, wenn der liebe Gott ein bisschen mehr Applaus braucht, dann macht er sich noch so eine riesen Applauskurve aus Engeln. Da hat er doch keinen Stress mit. Er will doch nicht von uns nochmal hören. Das ist vielleicht gut, wenn wir es sagen, weil es uns gut tut. Aber der liebe Gott braucht das nicht. Er will von uns nicht nochmal dies und das und jenes hören, sondern er will, dass wir, Schma Israel, höre Israel, damit wir, dass wir zu Hörenden werden. Weil das ist ein Gott, der redet. Da ist ein Gott, der redet und der reden will mit dir. Wann haben wir das zum letzten Mal gehört? Da ist ein Gott, der will mit mir reden, mit mir ins Gespräch kommen. Und das ist kein Gott, der eben wie so die Götter im Alten Testament, wie so die Götter, die uns angeboten werden, so augenscheinlich viel Tamtam macht und sagt, ich gebe dir dies, ich gebe dir jenes und du musst nur und dann kommt. Nein, das ist ein Gott, der im Verborgenen wohnt und der um das weiß, was du versuchst auch immer zu verbergen vor den anderen. Das ist ein Gott, der kennt das alles und der kennt dich. Und er wartet eigentlich nur darauf, dass du dich öffnest. Und ich kann euch das nur sagen, gerade wenn ihr das Gefühl habt, ihr seid Getriebene in dieser Welt. Ihr seid getrieben und geprügelte durch diese Zeit und müsst euch andauernd von überall her irgendwie ansehen, suchen und irgendwas in euer Leben hineinfüllen, damit es erfüllt wird. Das ist der Ort und das ist die Zeit, wo man ein erfülltes Leben bekommt, wo man in dieser stillen Kammer einfach wartet auf den Gott, der schon so lange und immer wieder auch auf mich wartet. Das ist ein Gott, der mir dort begegnen will und der mir das vermitteln will, was wir vor kurzem erst gehört haben bei der Taufe Jesu, dass sich der Himmel auftut und ein Gott da ist und sagt, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. An dir habe ich Wohlgefallen. Schon mal gehört? Wenn nicht, dann geh in deine stille Kammer, denn da wartet ein Vater auf dich, der dir das genau das sagen und zeigen will, der dich anlächeln will und wer dann kommt und sagt, schön, dass du es mir endlich sagst. Kannst doch sowieso nicht verbergen. Kannst doch sowieso nicht irgendwie verdecken. Schön, dass du es mir sagst. Denn jetzt kann ich mit dem kommen, was dein Leben wirklich erfüllt. Darum geht es im Gebet, dass wir uns entscheiden müssen, wer soll unser Leben, wer soll mein Leben erfüllen? Wer soll die maßgebliche Richtung vorgeben? Wer soll mir das verkünden, was für mein Leben dann auch maßgebend und wahrhaftig ist? Wer? Da draußen gibt es genug. Auch Leute, die das gerne übernehmen, die das auch so übernehmen, dass wir es vielleicht gar nicht merken. In Zeiten der sozialen Medien ist das ja eins der maßgeblichen Zeichen, die uns dann auch begegnen. Aber wie oft kippt dann der Daumen? Und deswegen sind wir immer wieder eingeladen, zu beten und zu öffnen und zu hören, was der Gott, der uns, der mich geschaffen hat und der dich geschaffen hat, dir sagen will. Und wenn du betest, dann sei kein Schauspieler, sagt Jesus, sondern dann zieh dich zurück und schließ ab, öffne dein Herz und du wirst entdecken, da ist ein Vater im Himmel, der mit dir reden will. Ich lade uns ein, dass wir miteinander beten, aber das werden wir heute leise tun. Und vielleicht besteht das Gebet ja auch wirklich nur darin, dass wir hören. Und vielleicht redet er ja schon. Lasst uns beten.